Eine Lüge. Am Sonntag, den 8. November 1840, von 9:45 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags. Schreibende, KGL, Andreas und Anselm H. Heute gab uns der liebevollste Vater durch seinen Knecht Jakob Lorber nachfolgende Lehre, und zwar mit der angegebenen Überschrift: Es wird euch sonderbar vorkommen, so ihr zufolge dieser Überschrift etwa denken möchtet, ich sei imstande, euch anzulügen. Allein es ist natürlich dem nicht so, sondern die Sache verhält sich ganz anders. Und es ist nicht alles Lüge, was als solches erscheint, wie auch nicht alles Wahrheit ist, was als solches erscheint. Dass die Sache sich aber so verhält, soll euch alsbald eine kleine Erzählung belehren. Es erzählte jemand seinem Freunde, dass er in einer Gegend dieses Landes einen ungeheuren Drachen gesehen habe und beschrieb sogar dessen Gestalt haarklein. Er machte dadurch seinem Freunde die Sache so wahrscheinlich, dass dieser sich alsbald bewogen fand, selbst an den Ort hinzureisen, wo sein Freund den Drachen gesehen haben wollte. Als nun der Freund in die benannte, genau beschriebene Gegend kam, da fand er auch nicht die leiseste Ähnlichkeit dieser Gegend mit der von seinem Freund beschriebenen, ja, sogar der Name war falsch. Und auf Frage wurde ihm berichtet, dass in diesem Lande wohl keine Gegend unter diesem Namen und dieser Gestalt anzufinden sein dürfte. Und so kehrte dann der Freund wieder zurück und sprach zu dem anderen mit heftigen Worten: Ei, du loser, böser Freund, was habe ich dir getan, dass du mich so arg mit deiner Lüge bedient und mich dem Gelächter der Unsinnigen preisgegeben hast? Sein erzählender Freund aber behauptete dennoch, dass er ihm keine Lüge gesagt habe. Denn, sagte er, ich habe nun einmal das Ungetüm gesehen, wie ich dir beschrieben habe. Und als ich mich bei den Menschen erkundigte, wie diese Gegend heiße, da sagten sie mir, dass sie so heiße, wie ich dir angegeben habe. Nun aber forderte den Erzähler sein Gegenfreund auf, ihn an den Ort zu führen, auf dem seine Lüge gewachsen war. Der Erzähler willigte ein und führte seinen Freund an einen Ort, der ungefähr eine leichte Ähnlichkeit mit dem vorbeschriebenen hatte. Allein als er, der Angelogene, die dortigen Menschen um den Namen dieser Gegend befragte, da hatte dieser auch nicht die leiseste Ähnlichkeit mit dem von dem erzählenden Freunde angegebenen, und von irgendeinem Drachen wusste niemand eine Silbe daselbst. Nun, was meint ihr denn, nachdem ihr solche Erzählung vernommen habt? Hat der Erzähler seinen Freund angelogen oder nicht? Ja, sage ich, er hat ihn angelogen. Und das weidlich. Und wieder hat der Erzähler seinem Freunde dennoch eine allerreinste Wahrheit gesagt. Aber nun fragt sich, wie kann denn eine Sache zu gleicher Zeit Lüge und Wahrheit sein? Das bringt freilich ein natürlicher Menschenverstand so wenig überzeugend heraus, wie das Schwarz weiß und weiß schwarz ist. Jedoch nicht also ist es bei mir. denn es kann eine Sache mit geistigen Augen betrachtet recht gut schwarz und weiß zu gleicher Zeit und auf derselben Stelle sein. Und so wird sich auch zeigen, wie dieser vorbenannte lügenhafte Erzähler, dessen ungeachtet, die Wahrheit geredet hat. Dieser Mensch hatte nämlich an einem Tage, da er unter dem kühlenden Schatten eines Baumes einschlief, einen so lebhaften Traum, in welchem er das Erzählte so leiblich und lebhaft gesehen hat, dass er unmöglich umhin konnte, bei sich selbst anders zu gedenken, als er habe wirklich dieses alles so gesehen. Denn obschon er wieder unter dem nämlichen Baume erwachte, unter welchem er sich einige Stunden vorher zur Ruhe gelegt hatte, so war aber doch sein Traum so beschaffen, dass es ihm vorkam, er sei alsbald unter dem Baume aufgewacht, habe dann die Stelle verlassen und sei infolge eines weiteren Spazierganges in die vorbeschriebene Gegend gekommen. Und als er daselbst alles früher Erwähnte gesehen und erfahren hatte, kehrte er alsbald zurück, kam gerade zum selben Baume wieder, legte sich nieder, schlief ermüdet auf eine kurze Zeit ein und erwachte dann wirklich unter demselben Baume, unter dessen Schatten er sich einige Stunden früher wohlbehalten begeben hatte. Nun seht, in der Natürlichkeit ist das zwar eine Lüge. Da im ganzen Lande keine Gegend und kein Drache ausfindig gemacht werden kann. Allein es ist gerade nicht nötig, dass so irgendetwas in der Natur nicht vorgefunden wird, es deswegen nicht da wäre. Und so verhält es sich überhaupt mit einer jeden geistigen Anschauung. Nehmet nur einen Blinden und erzählt ihm von diesem und jenem Gegenstande, den ihr sehet, dass er da ist. Ist für den Blinden die Erzählung etwa eine Lüge, da er den Gegenstand eurer Erzählung nicht selbst sehen kann? Und so können viele Dinge vorhanden und wahr sein, wenn sie auch nirgends aufgefunden werden, daneben der naturmäßigen Welt, ja sogar in derselben, eine noch bei weitem größere Geisterwelt besteht. Wer möchte zum Beispiel wohl behaupten, dass die Hölle eine Lüge sei, da sie doch nur aus lauter Lüge besteht? Oder wer möchte behaupten, es gebe darum keinen Himmel, weil er dem Auge des Forschers nicht ersichtlich ist? So ist demnach das Sein und Nichtsein und doch Sein keine Lüge. Denn ein materielles Sein ist kein geistiges Sein, wie das Geistige kein materielles. Und doch ist das Materielle durch das Geistige, wie auch wieder umgekehrt, das Geistige durch das Materielle. Ein Beispiel wird auch dieses hinreichend beleuchten. Betrachtet einen Apfel, wie er da noch hanget am Baume, so werdet ihr gewiss sagen, dass dieser Apfel auf diesem Baume gewachsen ist. Und wieder werdet ihr sagen müssen, dass dieser ganze Baum aus einem solchen Apfel gewachsen ist. Und so werdet ihr bald einen Apfel aus dem Baume und bald wieder einen Baum aus dem Apfel entstehen sehen. Nun fraget euch selbst, was ist denn hier eigentlich die Frucht. Und welches ist das die Frucht hervorbringende? Saget ihr, der Apfel sei die Frucht, so sage ich, was ist demnach aber der Baum, so er aus dem Apfel hervorwächst? Und saget ihr, ja, so ist doch der Baum die Frucht. Das sage ich aber, was ist hernach der Apfel, wenn er aus dem Baume zum Vorscheine kommt? Seht auch hier, kann jede Behauptung an und für sich zu gleicher Zeit eine Lüge und eine Wahrheit sein. Denn der Apfel ist so gut Frucht wie der Baum und eben auch so gut Hervorbringer wie der Baum. Jedoch, wenn man sagt, ja, es kann doch nur eines wahr sein, so sage ich, es ist ganz richtig, dass die Wahrheit nur eine ist. Aber töricht ist es von Menschen, in der Beschränktheit ihrer Urteile zu behaupten und zu sagen, dieses oder jenes sei das Erste, während ihr doch aus diesem Beispiele leicht ersehet, dass das eine so gut wie das andere das Erste sein kann. Denn es stünde zum Beispiel irgendein außerordentlicher Gelehrter auf und würde behaupten, Gott habe zuerst den Baum erschaffen. Ein anderer aber würde hinzutreten und ihm sagen, wenn Gott zuerst den Baum erschaffen hat, warum hat er dann die Fähigkeit in den Apfel gelegt, dass so dieser in die Erde gelegt wird, ein Baum aus ihm zum Vorschein kommt, der wieder eben solche Früchte trägt, aus denen er selbst hervorgegangen ist. Somit ist ja doch ersichtlich, dass Gott nicht zuerst den Baum, sondern nur einen Apfel erschaffen hat. Und wieder würde ihm auf diese Äußerung der erste Gelehrte einwenden, ich glaube, dass es der Ordnung gemäßer war, zuerst den Baum zu erschaffen und diesen mit der Reproduktionskraft zu versehen. Seht, und so würden diese zwei Gelehrten sich in einem ewigen Kreise herumtreiben, ohne je ans Ziel zu gelangen. Und würde einer, der da zwei ineinandergreifende Uhrräder vor sich hätte, behaupten, dieser Zahn des Rades greift in die Zähne des anderen Rades, und ein anderer würde ihm entgegnen, aber lieber Freund, bist du denn blind, dass du nicht siehst, dass die Zähne des anderen Rades nur in die Zähne dieses Rades eingreifen? Welcher von diesen beiden hätte da wohl nun wieder recht? Ich sage, es hat ein jeder Recht und redet die Wahrheit. Und wieder, es lügt einer so gut wie der andere. Der Anteil der Lüge besteht hier freilich bloß in der Einseitigkeit der Behauptung, wodurch die eine Wahrheit sich wieder die andere auflehnt und in dem Grade, als sie die andere Wahrheit anficht, ist sie Lüge. An und für sich aber ist sie so gut wahr wie das von ihr Angefochtene. Die eine Wahrheit aber ist diese. Es besteht und entsteht eines aus dem anderen, und eines ist für das andere da. Ich aber bin der ewige Urgrund alles Seins und habe alles so eingerichtet, dass das Naturmäßige entsteht und besteht aus dem Geistigen und das Geistige aber wieder umgekehrt im beständigen und unwandelbaren Kreislaufe aus dem Naturmäßigen. Daraus wird euch auch klar, wie die Geisterwelt beständig hineinragt in die Naturmäßige und die Naturmäßige wieder in die geistige. Denn so irgendein Geist frei wird, so liebt, denkt und handelt er in seiner ihm zugewiesenen Sphäre. Dieses Handeln und Wirken eines Geistes, da es nun einmal vor sich ging, kann aber unmöglich so spurlos vorübergehen, als wäre da gar keine Handlung und Wirkung vor sich gegangen. Es fragt sich demnach, wie wird denn aber die Handlung und Wirkung des freien Geistes ersichtlich? Da sage ich, seht die Dinge an, wie sie sind, wie sie entstehen und bestehen, und ihr werdet euch dabei sagen müssen, dass jede dieser Erscheinungen irgendeinen ausreichenden Grund der Entstehung haben muss. Aber wo liegt dieser Grund? Gewiss nicht in der Materie, sondern in dem geistigen Wirken und Handeln, welches Wirken und Handeln ein inwendiges ist. Wenn aber irgendein Baumeister ein Haus aufbaut, so hat er doch gewiss das Haus nicht des Hauses selbst wegen aufgebaut, sondern er hat mit dem Gebäude einen Zweck verfolgt, der seiner Absicht völlig entspreche. Da schon ein Baumeister solches tut und selbst als sterblicher Mensch seinem Werke eine ewige Dauer verschaffen möchte, um wie viel mehr wird ein freier, ewiger Geist seine Handlungen und Wirkungen so einrichten, dass sie seiner Liebe und seinem Wesen entsprechen. Und so liegt ja wieder klar am Tage, dass die Materie selbst nur ein Mittel ist, aus dem ein geistiger Zweck in der Absicht des geistigen Erzeugers erstehen soll. Und wenn ihr dieses so recht betrachtet, so muss euch klar werden, wie das eine für das andere da ist und wie immerwährend eins in das andere greift und hineinragt. Und aus dem werdet ihr weiter deutlich ersehen, was die Lüge und was die Wahrheit ist, und werdet erkennen, wie für den Reinen alles rein und wahr, für den Blinden aber die Wahrheit Lüge ist. Auf diese Weise kann auch in mir, als dem ewigen Urgrunde aller Wesenheit, keine Lüge stattfinden. Ja, ihre Existenz ist in meinem Angesichte eine Unmöglichkeit. Dem Blinden ist freilich die Existenz eines Dinges wie auch die formelle Beschaffenheit desselben eine unglaubliche, da er sich von deren Wirklichkeit nicht überzeugen kann. Wenn er aber glaubt, dass die Sache so ist, so hat er die Wahrheit. Glaubt er aber nicht, so ist sein beharrlicher Unglaube die Lüge selbst, in der ihn seine Blindheit gefangen hält. Der Glaube ist demnach eine Augensalbe für die Blinden, so sie ihn gebrauchen wollen. In der Einfalt ihres Herzens werden sie bald zum Lichte ihrer Augen gelangen und die Dinge schauen, wie sie sind. Und sollten sie dieselben auch anders finden, als sie ihnen beschrieben wurden, so ist doch das, was ihnen gesagt wurde, wahr, weil sie es glauben, dass es so ist. Daher auch wird jeder alles früher oder später im Geiste finden, wie er es geglaubt hat. Denn wie das Licht, so die Farbe der erleuchteten Gegenstände. Der Glaube aber ist das Licht des Geistes, daher der Mensch auch sehen wird, wie sein Licht beschaffen ist. Es wird aber aus dem Baume kein anderer Apfel zum Vorschein kommen, als der, in den Baum gelegt ist. Wie wieder aus dem Apfel kein anderer Baum, als in den Keim gelegt ist. Und so ist auch jeder Mensch die Frucht seines ihm eigenen Glaubens und der Glaube selbst die Frucht der Liebe des Menschen. Und daher, wie einer glaubt, so wird er schauen, und wie er liebt, so wird er leben. Wer aber meinen Worten glaubt, der hat mich in sich aufgenommen, insoweit er glaubt, dass ich es bin, der ihm solches kundgebe. Und da jeder Mensch im Grunde seines Wesens seine eigene Liebe ist, so werde dann ich, wenn er mich durch den Glauben in seine Liebe aufnimmt, seine Liebe, wie er die meinige wird. Denn wie er mich aufgenommen hat, so habe auch ich ihn aufgenommen. Und so werden wir dann eins werden, wie der Baum und der Apfel im Grunde doch nur eins sind. Und werden ineinander greifen wie die Räderzähne einer Uhr. Und daraus wird dann eine Wahrheit werden. Denn wer mich durch den Glauben aufgenommen hat in seine Liebe, der hat die ewige Wahrheit in sich aufgenommen und wird selbst zur ewigen Wahrheit. Und da ich die ewige Liebe selbst bin, so bin ich auch dann in aller Wahrheit als solche des Menschen, der mich zu seiner Liebe gemacht hat. Und da wird der Mensch sein gleich einem veredelten Baume, der das Höhere in sich aufgenommen hat, damit dieses sein Eigentümliches werde, und wird darob tragen viele edle und kostbare Früchte, in welchen dessen ungeachtet seine freie Selbstständigkeit doch nie zugrunde gehen wird. Denn wie ihr aus dem Samenkorne eines veredelten Baumes die Urwesenheit des Baumes wieder zurückbekommen könnt, da sie trotz des Adels noch immer selbstständig vorhanden ist, so ist es auch mit dem durch mich veredelten Menschen, dass er ebenfalls trotz meiner Aufnahme und der dadurch erfolgten Veredelung seine Selbstständigkeit frei und ewig behalten wird. Seht, diese euch nun gegebene Lehre ist gar gewichtig, und ohne sie könnet ihr nicht leichtlich zu der inneren Festigkeit eures Glaubens gelangen, und eure Liebe würde beständig ein in sich selbst zurückkehrender Kreislauf bleiben. Allein so ihr wisst, dass euch die Vereinigung mit meiner Liebe in den unendlichen Kreis meines ewigen Wirkens aufnimmt, so könnt ihr denn auch mit größter Sicherheit den Schluss machen, dass daneben der Unendlichkeit meines Wirkens wenig Raum bleiben wird, wohin sich eine Lüge verbergen möchte. Denn wer sich vom Lichte absondert, der wird freilich nur auf einer Seite erleuchtet sein und auf der entgegengesetzten Seite einen Schatten entdecken, der ein lichtloses Trugbild der eigenen Selbstständigkeit ist. Wer aber in der Mitte der leuchtenden Flamme meiner Liebe sich befindet, fraget euch selbst, ob auch da irgendein Schatten möglich ist. Daher machet mich durch den Glauben in eurer Liebe zu eurer Liebe, damit euch das Licht umfasse und durchdringe und ihr selbst zum Lichte werdet, aus mir. Das sage ich, die ewige Liebe und Wahrheit. Amen.